Herzlich willkommen zu Trauma at Work, der einzige Podcast im Dachli-Raum, der Traumakompetenz in die Führungsetagen bringt. Für Leader, die Wertschätzung und Wachstum in ihrem Team fördern wollen. Und hier ist deine Gastgeberin, Ivana Scharf.
Auch von mir ein herzliches Willkommen an die Zuhörerinnen und Zuhörer vom Trauma at Work Podcast. Mein Gesprächspartner heute führt mich nach Bad Zwischenahn auf den denkmalgeschützten Hiesjehof. Der Ort ist wirklich ein Kleinod in reizvoller Landschaft direkt an einem See. Wir befinden uns in der privaten Klinik für psychotherapeutische Medizin und Psychosomatik in Bad Zwischenahn. Vielen Dank dir, Dr. Friedrich Ingwersen, dass du dir heute die Zeit nimmst.
Gern.
Und noch mehr danke ich dir, weil es ist nicht so einfach in Deutschland, einen so großen Wissensschatz zu finden, wie du ihn hast. 50 Jahre. Da sprechen wir vielleicht später noch drüber. Ich finde, man muss ja richtig suchen. Ich bin also sehr froh, dass ich dich gefunden habe und ich darf dich kurz vorstellen. Du bist Facharzt für psychotherapeutische Medizin und Psychiatrie und Leiter des Norddeutschen Instituts für systemische Lösungen.
Zusammen mit meiner Frau.
Zusammen mit deiner Frau Dagmar Ingwersen. Mhm. Und bevor du oder ihr diesen schönen gemeinsamen Ort zusammen gegründet habt und Chefarzt in deiner eigenen Klinik wurdest, warst du ja langjährig auch zunächst als Oberarzt und dann auch als Chefarzt in großen Kliniken tätig. Du bist als Facharzt für psychotherapeutische Medizin und Psychiatrie und Psychotherapie ausgebildet, Lehrtherapeut der Deutschen Gesellschaft für Systemaufstellung und Mitglied in zahlreichen Fach- und Berufsverbänden.
Ja.
Und ja, hier hast du mit deiner Frau einen ganz besonderen Ort geschaffen und du bist auch deshalb so ein wichtiger Ansprechpartner für mich, weil du ja unter anderem mit sehr, sehr vielen Menschen im oberen Management zusammengearbeitet hast.
Das trifft zu, ja.
Und wie wir schon gesagt haben, hast du einen großen Erfahrungsschatz. Heute wollen wir ja auch ein Stück weit uns in das Thema des transgenerationalen Traumas vertiefen. Und da, wie das Führungshandeln betreffen kann, wie das Organisationen auch betreffen kann. Und da bringst du einfach sehr viel praktische Erfahrung mit.
Mhm.
Darf ich dich zunächst einmal fragen, wie dein Verständnis von Trauma ist?
Ja. Also ich vereinfache das holzschnittartig sehr, sehr stark. Ich verstehe unter Trauma die Folge einer heftigen, plötzlichen oder auch chronischen, immer wiederkehrenden Überlastung des Nervensystems. Nicht? So wie ein anderes Organ, eine Lunge durch Rauch überlastet wird oder eine Leber durch Gifte und so weiter und so weiter. Oder ein Knochen durch Mechanik, so kann auch das Nervensystem in Zustände der Überlastung kommen und es kann manchmal resilient sich wieder zurückbiegen, so dass es dann unbeeinträchtigt weitermachen kann und es kann manchmal Dauerfolgen haben.
Mhm.
Das nennen wir dann posttraumatische Belastungsstörung. Und das gibt es eben durch definierte Ereignisse, Krieg, vielleicht Corona oder was auch immer, aber das gibt es auch zum Beispiel durch eine belastete Kindheit oder eine massive Kränkung, also nicht nur Bedrohung durch Todesgefahr oder so, sondern auch eben Kränkung heißt Ausschluss aus der Zugehörigkeit zu irgendeiner Gemeinschaft.
Oder nicht gesehen werden.
Ja, nicht? Und dann gehört man nicht mehr dazu. Und das ist wahrscheinlich für das Unbewusste von unserer, auch vielleicht von unserer Herkunft, also von unserer genetischen Herkunft her, ist das eine Bedrohung, wenn wir nicht mehr wirklich dazugehören.
Mhm.
Nicht? Und das, insofern glaube ich, dass Trauma sehr viel sein kann, aber nicht jedes Trauma führt zur posttraumatischen Belastungsstörung. Wenn Patienten zu uns kommen, das sind Erwachsene, das sind auch Ältere, dann ist es natürlich immer eine posttraumatische Belastungsstörung und selten was Frisches. Aber es gibt's auch bei uns, hat es bei uns gegeben. Wir gehen auch davon, oder es hat sich inzwischen bewährt, dass wir quasi alle von uns zu behandelnden psychosomatischen Leiden auf irgendeine Form von Trauma zurückführen. Entweder selbst erlitten,
mhm,
oder selbst erlitten, aber nicht erinnert, weil zu klein. in der Vergangenheit.
Ja.
Oder aber aus der Herkunft erlitten, weil ich traumatisierte Eltern oder Großeltern hatte.
Da hast du jetzt ja schon fast alle Facetten aufgeführt. Ich habe tatsächlich gerade in Vorbereitung auf ein Buch, was ich schreibe, weil ich denke, dass ja gerade in Unternehmen ja systemisch betrachtet so viele Ebenen zusammenkommen und das, was du angeführt hast, natürlich sehr stark die personenbezogenen Themen sind und so eine Organisation ja auch ja kulturell, historisch eingebunden ist natürlich, da wo sie ist, wo sie verortet ist und dementsprechend natürlich auch soziale und kollektive Traumata da einwirken. Und ich habe noch so eine dritte Dimension beschrieben, die nämlich die ureigenen organisationalen Traumata beschreiben. Also das, was in den Organisationen verursacht wird oder dort auch vielleicht historisch ist.
Ja, wir haben einige Fälle von bedeutenden Familienunternehmen, deren Name jeder in Deutschland kennt, wo es dann manchmal auch tatsächlich um die Zwangsarbeiter, die nicht bewältigte Zwangsarbeiter Schuldlast geht, die dann sich auch bei einzelnen Familienmitgliedern eines solchen großen Familienunternehmens auswirken kann.
Das ist natürlich sehr spannend. Ich habe tatsächlich auch diese Erfahrung schon gemacht, aber gehen wir vielleicht nochmal erst
ja,
einen
ja,
Schritt
das
zurück.
Ja, das ist jetzt eine krasse Sonderfall.
Es ist ein Sonderfall. Vielleicht gehen wir mal auf die Dimension Person zurück. Und die kommen ja nicht zu dir, die Top-Managerinnen und Top-Manager, oder sind nicht zu dir gekommen und sagen, ich habe ein Trauma. Die kommen ja mit anderen Themen.
Die kommen mit Symptomen.
Die kommen
mit Symptomen. Mach mir das weg.
Ah ja, und du hast ja jetzt über die Jahre, ja, du hast einfach viele Fälle erlebt.
Ja.
Und kannst da vielleicht auch nochmal erzählen, was deine Erfahrungen sind.
Ja, das ist hoch individuell und ich achte so ein bisschen inzwischen mehr darauf, in welche Falle können wir dapsen, wenn ich das so sagen darf. Also früher waren wir so ein bisschen der Hoffnung, wenn wir das alles aufklären und erklären und auflösen, das klappt manchmal gut, aber manchmal lösen wir dadurch eben auch heftigen Widerstand aus. Wenn also sozusagen deutlich wird, der liebe Opa war bei der SS, aber er hat nur am Schreibtisch gesessen.
Ach so. Also ja? Die Verdrängung.
Zum Beispiel, solche Sachen. Und dann geht es darum, dass eben sozusagen auch das Schamgefühl des Opas und damit auch das Schamgefühl des Systems von uns zu achten ist und wir dann irgendwie mit Glück und sagen wir auch Instinkt einen Weg finden müssen in der Abstraktion mit hypnotherapeutischen Ansätzen, um sozusagen die Zusammenhänge aufzulösen, wenn uns das denn gelingt.
Jetzt hattest du ja mal gesagt, dass es so Themen gibt, mit denen gerade Führungskräfte in hohen Positionen auch ja häufig kommen. Und ein Thema ist Burnout.
Burnout ist ein Symptom.
Ein Symptom.
Ne? Genau. Und Burnout ist jetzt auch nicht, das klingt immer noch so frisch, weil es Englisch ist. Nein, es ist ein uraltes Symptom, das hat es schon immer gegeben. Früher hieß es Nervenzusammenbruch. Ne? Also, oder der Bismarck, von dem gibt es ein Zitat, das ist ja über 100 Jahre her, und da gibt es ein schönes Zitat, wo er gesagt haben soll, mein Öl ist ausgebrannt. Er hat sich also mit einer Petroleumlampe verglichen und die Petroleumlampe war ausgebrannt. Das heißt, er hat auch schon die Burnout-Metapher gewählt für eine Überlastung, die er hatte, die dann bei ihm auch heftige Symptome, Alkoholkonsum, schlechtes Schlafen, schlechtes Essen ausgelöst hat und den Verbrauch von, ich glaube, 20 Ärzten, die er da verheizt hat.
Ja, ich frage jetzt deshalb nochmal, weil wir kennen ja aus der Forschung die dominanten Symptome in der Gesellschaft, also in der breiten Gesellschaft, Angststörungen, Depression, und dass ich das hier, wenn ich eben mit Führungskräften, die ja doch sehr stark auch unter Druck sind, dass das nicht unbedingt deckungsgleich ist, vielleicht mit den Symptomen in der breiten Gesellschaft? Oder kannst du da was erkennen?
Ja, ich glaube, also früher gab es nur den Begriff Managerkrankheit.
Ah ja.
Na, das war in den 60ern. Sehr in, und das entspricht so in der Symptomatik dem Burnout. Und dann wurde eben auch gesagt, Herzinfarkt ist was für, wir kriegen Manager. Dann wurde aber ganz schnell deutlich, dass Hausfrauen und Gleisarbeiter auch Managerkrankheiten kriegen können. Dann ist der Begriff abgelöst worden. Dann war das ein bisschen seriöser für dieses Phänomen, nannte sich psychophysischer Erschöpfungszustand. Mhm. In den 70ern, 80ern, so haben wir das so benannt. Mhm. Und haben damit immer in der Kommunikation mit den Kostenträgern und so weiter, sind da gut verstanden worden. Mhm. Nein? Im Krieg, und das finde ich sehr wichtig, wo es natürlich massenhaft Traumata gab, mhm. nannte man das Nervenzusammenbruch. Mhm. Ne? Und ich hatte dann auch manchmal so Gelegenheiten mit, sagen wir, alten Damen, die als Mütter unserer Manager eingeladen wurden zu einem Angehörigengespräch. Mhm. Und die dann auch sagten, ach mein Junge, du hast ein Burnout-Syndrom. Ja, das kenne ich, das ist ein Nervenzusammenbruch. Da muss man mal gut ausschlafen und eine Hühnerbrühe trinken und dann geht das auch wieder weiter. Das waren die Hausmittel mhm. einer Nation, nämlich der Deutschen und vieler anderer Nationen zu dieser Zeit auch, die mhm. natürlich alle die Aggressoren und auch die Opfer waren von Burnout und Nervenzusammenbrüchen schwer betroffen. Mhm. Nicht? Und für mich ist das sehr interessant zu wissen, wie frühere Generationen das bewältigen mussten, wo sie keine moderne Psychotherapie oder was auch immer hatten.
Mhm. Und würdest du denn jetzt aus der Erfahrung in deiner Klinik sagen oder in eurer Klinik sagen, dass das Burnout ein häufiges Symptom war oder ist irgendein anderes Symptom dir viel vertrauter?
Also Burnout gibt es, so, wenn man so will, den einfachen Burnout. Mhm. Nicht? Das also sozusagen da, das meistens geht ja, also Burnout ist, wenn Burnout als Traumafolge zu verstehen ist, das Trauma und vor allen Dingen das chronifizierte, festsitzende, posttraumatische Belastungssyndrom, das geht ja in den Körper. Mhm. Mental fühlen sich die Leute wieder die sie mal waren, mhm. aber dann setzen irgendwelche Symptome in der Schlafstörung und was in allen möglichen Symptomen. Mhm. Und es gibt da aus meiner Sicht keine wirkliche Bevorzugung. Nicht? Oder anders ausgesprochen, das ist jetzt, muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen.
Ja, bitte.
Der Aspekt der Scham.
Ja.
Da gibt es die individuelle Scham. Ne? Mhm. Das hätte mir nicht passieren dürfen, keiner darf es wissen. Oder ich brauche da eine Story, um das gut wegzuerklären oder was auch immer. Mhm. Und es gibt die sehr unbewusste systemische Scham, das heißt also in erster Linie die Scham der Ursprungsfamilie. Mhm. Manchmal auch natürlich die Scham der Firma. Mhm. Ne? Die Scham ist ein etwas, wie ich glaube, Natürliches und ist so eine Art Haut der Seele, Haut der Familienseele, Haut der Firmenseele. Das heißt, sie schützt mhm. gegen außen. Das darf nicht nach außen dringen, das darf von außen nicht so gesehen werden. Mhm. Ne? Zum Beispiel, ich habe dann Familien erlebt, die hatten Opfer der Euthanasie. Mhm. Bei manchen darf das bis heute nicht von draußen gewusst werden, obwohl die Zeit, dass das gefährlich war, jemanden zu haben, der seelisch krank ist, der dann mhm. euthanasiert werden musste in der Logik des Dritten Reiches, das war gefährlich für die Familie. Niemand durfte das wissen. Und bis in die 50er, 60er und 70er hinein wurde das verleugnet mhm. und erst manchmal ganz, ganz zum Schluss preisgegeben, weil die Not so groß war und dann so ein Zusammenhang deutlich wurde. Ich erinnere mich an eine andere alte Dame, die eben zu ihrem Kind sagte, ja, ich habe mein ganzes Leben Angst gehabt, dass du bist wie Tante Ida. Wer ist Tante Ida? Ach, ja, mhm. eigentlich wollte ich das nicht erzählen und so und so und so.
Und das Kind ist ja der erwachsene Mann wahrscheinlich in dem Fall.
Das war in diesem Fall die erwachsene Tochter.
Oder die erwachsene Tochter.
Nein? Mhm. Und das ist dann erst in so, wie die Not groß war, in einem solchen Angehörigengespräch, wo die alte Dame eingeladen wurde vom Doktor, meine erwachsene Tochter, die selber schon Kinder hat, ist in so einer Psychoklinik und yes, kommt dann wieder so Erbgut von der Tante Ida und so weiter und so weiter.
Und die Anfrage ist also Burnout und natürlich bringt man das nicht sofort in Verbindung mit irgendwelchen tiefer liegenden traumatischen Themen. Hättest du da nochmal so ein konkretes
Beispiel? Ja, nochmal ganz kurz. Burnout ist ein nützliches Etikett und das dahinter sich mehr oder weniger gut verbergende Traumamuster, zum Teil vor mir selber verborgen, vor dem Patienten selber verborgen, zum Teil vor der Außenwelt verborgen, zum Teil von dem Partner verborgen. Das ist dann das, was für uns Gegenstand ist. Mhm. Ne, darum geht's dann.
Mhm. Gut, jetzt kann das eben auf diese transgenerationalen Themen mhm. zurückzuführen sein. Es kann aber natürlich auch in diesem Überfunktionieren, ne, und in diesem
ja.
in diesen Bewältigungsstrategien, die man entwickelt hat über die
ja.
Jahre.
Ne? Natürlich. Also, dass jemand einen Zwang entwickelt und mit diesem Zwang als Buchhalter eine Weile ganz, ganz gut zurechtkommt. Mhm. Ne? Oder als Controller.
Mhm.
Ne? Also, ja, ich sag's mal so, sehr, sehr viele unterschiedliche Symptome, die jetzt selten, manchmal schon, aber selten dazu führen, zu das, was zu dem Traumamuster passt.
Mhm.
Nicht? Denn, wie gesagt, durch diese verschiedenen Schammechanismen, wenn ich das mal so holzschnittartig sagen darf, wird sehr viel auch vor dem Therapeuten verschleiert, vor sich selber verschleiert, mhm. vor den Angehörigen verschleiert, vor der Welt verschleiert.
Mhm.
Manchmal sind wir da sehr blind und müssen dann, wie soll ich sagen, Blindflug machen,
mhm.
ja, so dass wir dann versuchen, in abstrakten Zusammenhängen durch Trance-Techniken mhm. und so weiter eine Lösung zu ermöglichen, zu begünstigen, mhm. mit manchmal Erfolg.
Ja, und das ist ja auch tatsächlich, also ich habe zumindest erlebt, für viele sehr heilsam, ja, wenn sie vielleicht auch endlich, wenn ja. es nicht bewusst war oder wenn sie plötzlich ja. erkennen, da ist ja dieser Zusammenhang oder gerade bei diesem Transgenerationalen, ich weiß, dass deine Frau auf einer Konferenz mal gesagt hat, je verworrener, desto transgenerationaler. Also je weniger
je bizarrer
ist
oder sagen bizarrer, wir. Wir sagen, je bizarrer, desto genau. transgenerationaler.
So.
Ist so ein Arbeitssatz in unserem Team. Ja.
ja, und das ist auch, also das ist tatsächlich auch, das erfahre ich auch. Das mhm. ist, wenn, mhm. wenn es einen sich einfach nicht erklärt, auch eigene Verhaltensweisen vielleicht, die man gar nicht will. Also du hast ja, ja. eben Zwang angesprochen, im positivsten Sinne äußert der sich dann vielleicht in einem perfektionistischen Arbeitsstil, der gebraucht ist. Es kann aber auch in einem negativen Sinne, und das ist ja schon auch ein Thema, was ich zumindest in meinen Führungskräfte-Coachings oft habe. Es ist, dann tendiert es zu einem Kontrollzwang.
Ja.
Und dann sitzt sein Geschäftsführer vor mir, unglaublich erfolgreich, Mehrfachgründer, mehrere GmbHs, und sagt, ich möchte doch eine Vertrauenskultur. Ich verstehe nicht, wieso ich ständig das Gegenteil tue.
Mhm. Zum Beispiel. Ne? Das ist natürlich oft so, dass Leute sagen, wie konnte mir das passieren? Warum habe ich das gemacht?
Ne? Und das ist natürlich schon dann interessant, wenn man dann zum ersten Mal damit mit so einer Möglichkeit in Berührung kommt, dass das
ja.
etwas ist, was vielleicht sogar gar nicht aus der eigenen direkten Geschichte kommt, sondern vielleicht sogar noch aus der
ja.
Familiengeschichte.
Ja.
Vielleicht hast du noch ein paar Beispiele dafür, wie sich typische Anzeichen von Traumata bei Führungskräften äußern können.
Also natürlich bei geschäftlichem Misserfolg.
Mhm.
Also mir fällt dann, vor langen Jahren hatten wir mal einen CEO, der hat eine angesehene Firma geerbt, und bevor er in die Firma seines Vaters als Erbe eingetreten ist, war er ein äußerst erfolgreicher Manager in anderen Firmen. Das war auch so vorgesehen, du kommst erst in die Firma, wenn es soweit ist. Ne? So, und das war alles gut durchdacht und so. Und der hat dann binnen eines Jahres die Firma seines Vaters, die hat er an die Wand gefahren.
Mhm.
Durch Fehlhandlungen, wo er sich dann hinterher an den Kopf fasste und sagte, wie konnte mir das passieren?
Mhm.
Und was dann zutage kam, das war, dass der Großvater als Nazi einen jüdischen Betrieb übernommen hatte.
Mhm.
Der hat dann den Wohlstand dieser Firma ermöglicht. Ne?
Mhm.
Den hat er wegen seiner Parteigehörigkeit bekommen, weil diese Juden fliehen mussten, enteignet waren und so weiter und so weiter. Das heißt, die Firma war auf unrechter Basis übernommen worden. Der Vater des Patienten hat den Betrieb gut weitergeführt, und der Enkel hat dann den Betrieb innerhalb eines Jahres an die Wand gefahren.
Das ist interessant.
Das ist ein
Forschung,
Fall.
Ja, das ist ein krasser Fall. Und trotzdem ist es auch wieder in der Forschung, also deutlich, dass es eben die dritte Generation ist.
Häufig ist es die, da bin ich auch vorsichtig.
Ich auch.
Also, ne, ich will da keine Arbeitsregel draus machen, sondern es ist auch manchmal aus der elterlichen Generation,
mhm.
und es ist auch manchmal aus dem eigenen Leben. Wenn zum Beispiel ein Familiendrama sich ereignet, ein Geschwister früh stirbt,
mhm.
ein Geschwister umkommt und dergleichen.
Mhm.
Ne, man sollte da nicht, oder wir achten darauf, dass wir wirklich sorgfältig die Biografie natürlich durchkämmen, wenn man so will. Ne? Und dann natürlich das Genogramm, ganz klar. So in der Regel 3 bis 4 Generationen.
Ja.
4 selten.
Ja, das ist wirklich erstaunlich, wie sich das dann zeigen und äußern kann. Gut, das war jetzt ein Beispiel. Du hast ja mal dieses Stichwort der im Zusammenhang mit anekdotischer Evidenz, weil wir haben natürlich genau, das ist ein bisschen das, was ich auch meine, das Schwierige, die Datenlage in Deutschland, ja, überhaupt das ganze Thema sehr, sehr, sehr unter dem Radar, finde ich. Es ist ja unglaublich schwierig.
Ja, ne? das ist
wissenschaftlich auch schwierig. Ich muss immer Daten aus Forschung aus den USA zum Beispiel heranziehen. Es ist sehr, sehr schwer, Daten zu finden.
Ne? Also es gibt quasi nur Anekdoten, weil natürlich die menschliche Seele so komplex ist, dass jede Art von klassischer Datenerhebung, kontrolliert, randomisiert und so weiter, die würde dazu führen, dass der Gegenstand der Untersuchung so denaturiert wird, dass es dann zu unterkomplex ist, um vernünftige Daten zu ermitteln. Ne? Deshalb gibt's aus meiner Sicht nur Anekdoten.
Du, also für dich auf jeden Fall, in deiner Position heraus, hast du eine gewisse anekdotische Evidenz.
Ja, ne, das ist Evidenzstufe Nummer 6.
Aber es ist ja tatsächlich so, natürlich, es gibt ja schon noch auch ein paar Expertinnen, Experten, die einfach diesen langjährigen Wissensschatz haben. Ich habe mir schon mal gedacht, Albrecht Mahr zum Beispiel, der zeichnet jede einzelne Aufstellungsarbeit, die er bisher in seinem Leben gemacht hat, der skizzenhaft auf. Das heißt, da könnte man also viel aus diesen Daten, zumindest was die Themen angeht, ja, die könnte man zumindest statistischer greifbar machen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig.
Ja.
Aber in deiner anekdotischen Evidenz, da hast du gesagt, dass ein Thema oder so ein Phänomen sehr häufig auftritt, und zwar die Parentifizierung.
So ist es.
Und jetzt müssen wir natürlich erst nochmal erklären, was es mit diesem Rollentausch auf sich hat, aber das könntest du vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer machen.
Ja, ich mache das natürlich auch wieder so ein bisschen bildhaft. Parentifizierung ist ein inzwischen gut eingeführter Begriff bei den Systemikern und heißt, das Kind wird zum Elternteil gemacht. Ne? Und das kann man sich ganz gut so vorstellen, sagen wir, der Vater ist zur Arbeit, die Mutter liegt depressiv im Bett, es ist ihr kaum möglich vor Depressionen und der Vater ist nicht da, sich um die Vierjährige zu kümmern. Und dann fängt die Vierjährige an, und das ist auch eine anmaßende Haltung, unter Lebensgefahr einen Tee für die Mutter zu kochen. Eine Vierjährige am Kochherd, ne? Und so weiter. Ne? Und bringt den dann und dann wird sie gelobt, dass die Mama sagt, du bist ja so ein großes Kind, wie lieb von dir. Das ist dann der Gewinn für das Kind. Ne? Und wenn jetzt zum Beispiel die Familie, ich nehme jetzt mal dieses sehr unsystemische, schreckliche Wort, dysfunktional ist, ne? Und das Kind das wahrnimmt, dann wird das Kind vielleicht zum Familienoberhaupt.
Also ja, natürlich ungewollt.
Ja, ne? Virginia Satir, von der kommt der Begriff, glaube ich, die wird dann zum Little Hero.
Ah ja.
Ne? Oder auch natürlich ein Sohn. Ne? Und das bleibt dann so. Wahrscheinlich gibt es keine Suchtfamilie ohne einen solchen, wenn da Kinder sind, ohne einen solchen Little Hero.
Naja, oder auch, mir fällt jetzt gerade auf, nicht nur das Thema Sucht oder ich sag mal, nicht nur nicht emotional verfügbar sein, sondern auch das Thema früher Verlust eines Elternteils,
wo dann quasi Scheidung, das kann alles. Trauma kann zu langfristigen führen, muss aber nicht. Aber wenn natürlich die Mutter, sagen wir, infolge von irgendeiner Traumatisierung so depressiv ist, dann führt das dazu unter Umständen, oder es ist dann plausibel und das ist dann auch nützlich in der Therapie, wenn man das verwendet, dann kann das dazu führen, dass ein solches Kind sein ganzes Leben hindurch dazu neigt, auch anmaßend und unter hohen eigenen Risiken wie Tee kochen für eine Vierjährige.
Ja.
Nicht? Solche Helden, solche kleinen Helden werden dann zu großen Helden,
ja,
und so weiter.
Kann übrigens auch im Coaching sehr hilfreich sein, ja, dieses Muster zu kennen. Ich fällt mir jetzt gerade auch ein Beispiel ein, nicht selten, dass es zu, ja, diesen Konfliktsituationen zwischen Führungskräften und MitarbeiterInnen kommt,
genau,
gerade aus Grund von diesen,
genau,
ja, falsch gelernten, kann man doch sagen,
ja,
oder?
Chef, ich wollte dich doch nur retten.
Falsch gelernten Beziehungsmuster.
Man könnte das lerntheoretisch sehr, sehr gut
so
einbauen. Nicht? Dass auch, dass diese Betroffenen dann, wenn sie dann mal so in ihrer Ursprungsfamilie immer gelobt wurden dafür, wenn sie Überverantwortung übernommen haben,
mhm,
nicht? Wenn sie diejenigen waren, wenn das dann drunter und drüber ging mit Depression, Sucht oder was auch immer, wenn sie dann als Einziger die Ruhe bewahrt haben,
mhm,
wenn sie diejenigen waren, die 110 angerufen haben und was auch immer.
Ja.
Mhm. So alle diese Dinge. Und die suchen sich dann natürlich auch Kontexte, wo sie dieses Grundmuster, ich tauch was, ich bin was wert, wenn ich hier dafür sorge, dass alles, nicht? Und ich passe auf den Chef auf, dass dem nichts passiert. Mir doch egal, wer unter mir der Chef ist und so und so und so. Alle diese Muster, die passen natürlich sehr gut mit Parentifikation zusammen.
Mhm. Ah ja, Parentifikation. Ich habe jetzt bei Professor Luise Reddemann Parentifizierung gelesen, deswegen.
Na ja, gut. Das,
vielleicht,
ja,
gibt es da unterschiedliche,
keine Ahnung,
Begriffe. Ja. Ja, also jetzt haben wir sehen wir schon, dass es gar nicht so selten ist.
Zum Beispiel, nicht? Aber da nochmal, das ist ja jetzt sozusagen aus der eigenen Biografie.
Mhm.
Nicht? Das, genau, ist auch, man kann das auch, diese parentifizierende Ursprungs- oder Familiensituation als Kind kann man auch als Trauma beschreiben. Das ist eine Überlastung des, mhm, Kindes von Anfang an.
Mhm.
Und das Kind fühlt sich dann am sichersten, am wohlsten, wenn es in der Überlastung ist, weil dann lebt es seine Loyalität aus. Dann ist es dafür das ganze System und dadurch hat es auch eine Zufuhr,
mhm,
als grandioser Retter und so weiter.
Darf ich dich jetzt nochmal kurz was fragen, weil ich habe so einen Grundlagen-Podcast gemacht, wo ich auch ein Stück weit natürlich diese Begriffe, die, mhm, wir jetzt hier einfach so verwenden, auch erläutert habe. Würdest du das jetzt als Entwicklungstrauma beschreiben oder ist es für dich eher ein Bindungstrauma oder
beides,
fließt das nicht eher beides zusammen?
Beides,
ne?
Mhm. Und wie gesagt, es ist gut mit der Lerntheorie zu vereinbaren.
Mhm.
Ne? Worauf ich hinaus will, ist, wenn wir diese Szene jetzt nehmen.
Ja.
Ne? Mutter liegt im Bett und kann nicht, depressiv und Töchterchen
oder Sohn.
Oder Söhnchen, mhm, ne, kocht, also jetzt als Beispiel.
Kümmert sich.
Mhm. Ja.
Eben.
Ne? Kümmert sich.
Muntert auf,
ist lieb und so und so und so.
Mhm.
Verzichtet auf eigenes, sorgt für die kleineren Geschwister und.
Mhm.
Okay. Dann ist es natürlich wichtig auch zu schauen, was ist in der Generation davor gewesen. Gibt es einen Zusammenhang,
mhm,
in dem es neu gesehen werden kann, was mit der depressiven Mutter ist?
Mhm.
Gibt es da eine Sichtweise, die sozusagen die Depression der Mutter in irgendeiner Weise relativiert, neu betrachtet werden kann, sodass es dann auch für das Kind wichtig ist?
Ah ja.
Mhm.
Und für das heute erwachsene, also,
ja,
also für den heute
erwachsene. Ja, auch für das heute erwachsene Kind, wenn es dann schaut, die Mutter ist depressiv, weil sie, sagen wir mal, ihrer früh verstorbenen älteren Schwester hinterher schaut in ihrem ganzen Leben,
mhm,
und sich nicht ins Leben hinein wagt, weil als sie 3 Jahre alt war, ist ihre große Schwester an Tuberkulose verstorben oder was auch immer.
Was auch immer, das kann man natürlich dann wunderbar in den systemischen
genau,
Arbeit oder in den Systemaufstellungen,
genau,
sehen.
Genau.
Also wir sind natürlich wieder beim Transgenerationalen.
Ja.
Jetzt erläuter das doch nochmal ganz genau. Was ist ein transgenerationales Trauma?
Also, es ist die Annahme, dass Traumata früherer Generationen auf zutiefst unbewusste Weise sozusagen weitergereicht wurden.
Mhm.
Natürlich führt das Weiterreichen, so wie bei der stillen Post, dazu, dass es verzerrt wird. Deshalb, mhm, bizarr.
Bizarr, ja.
Nein?
Oder so undurchsichtig,
genau,
ungreifbar.
Genau.
Mhm.
Nein? Also es gibt ein, das als Beispiel, es gibt irgendwo, das haben die verschiedensten Kindheitsforscher, ein Video, das ist aus Versehen entstanden. Da hat eine Mutter ein kleines Kind auf dem Schoß, kümmert sich lieb um die und plötzlich kommt sie in einen dissoziativen Zustand wie tot. Mhm. Und das kleine Kind gerät in einen grässlichen Ausnahmezustand, ja, schreit und so weiter. Niemand hat eingegriffen. Ein ganz berühmtes, ja, ganz berühmtes Filmchen.
Wir Niemand kennen hat, das.
Ja, ist gut. Na, dann wissen Sie auch die Quelle. Da weißt du auch die Quelle.
Wir beide, ja.
Wir kennen das, ne? Ne? Genau, also die, da bin ich nicht gut drin, so Quellen.
Das kann ich nochmal dann
genau,
für
das
die
kann man
Zuhörerin
vielleicht mit ChatGPT heute
das.
Vielleicht ausfindig machen.
Ich, ne, kann das gerne dann noch für die Zuhörerinnen,
ja,
und Zuhörer ergänzen.
Ne? Mhm. Berühmter Film, den viele Leute präsentiert haben. Und das ist aus Versehen entstanden, diese Aufnahme, sonst hätte man eingegriffen für das Kind. Das ist sehr wichtig, finde ich. Aber es ist ein Beispiel dafür, dass eine traumatisierte Mutter, ohne dass sie es will und versteht, das Kind dermaßen unter Stress setzt, dass das dann sozusagen, egal wie es sich entwickelt, dann auch eventuell Symptome weiterträgt.
Naja, das speichert sich dann ja, das ist dann genau dieser Moment, dieser Panik-Stress-Modus, der sich auch im Körper letztendlich dann ab.
Genau. Nicht? Vielleicht noch ein Beispiel.
Ich freue mich total auf das nächste Beispiel. Aber mir ist gerade, wenn ich noch aufgefallen, du hast nämlich noch ein Wort benutzt, nämlich Dissoziation. Gut. Das sollten wir nicht einfach so im Raum stehen lassen, weil das ist auch etwas, was so bei vielen so ein bisschen so, die sich ein bisschen auskennen, das so Respekt auslöst. Aber ich sehe das wahrscheinlich so wie du, aber erläuter es doch nochmal.
Also
gerne.
Dissoziation heißt, ist eins der Symptome posttraumatischer Art, nicht? Vielleicht durch einen Trigger ausgelöst, dass jemand wegtritt und dann ausflippt oder in irgendeinen anderen Zustand kommt, der mit dem Trauma auf das Trauma bezogen ist, der eine Zeit lang dauert und dann wieder zurückkehrt in Normalzustand. Ich sage das mal so vereinfacht.
Eine kurze Amnesie.
Amnesie gehört dazu, ja. Amnesie gehört dazu, alle möglichen.
Also ein kurzes irgendwie nicht.
Also
woanders sein.
In diesem Filmchen die Mutter, die dann plötzlich erstarrt.
Ja. Ne? Übrigens glaube ich häufig Szene in Meetings. Also
zum Beispiel, dass dann jemand hilflos ist, dass dann jemand gefügig ist und so und so und so.
Oder dass eine Reaktion plötzlich im Raum ist, die nichts mit dem Moment zu tun hat.
Mal wieder bizarr ist, ja, genau.
Ja, doch, nee, da hab ich tatsächlich jede Menge Beispiele für. Ja. Aber du wolltest ein anderes Beispiel.
Ja, ein schönes Fallbeispiel. Eine Patientin von mir, auch vor vielen, vielen Jahren. Das ging 4-5 Wochen und da war immer irgendwas im Raum, aber das konnte sie nicht fassen, ich konnte das nicht fassen. Und eines Tages kam sie dann tief beschämt und sagte, jetzt packe ich mal aus. Ich habe phobische Reaktionen, wenn ich Metall rasseln höre. Jedes Schlüsselbund lässt mich erstarren und ich schäme mich so dafür. Und ich war damals noch so gerade dabei, diese Ansätze zu erwerben und habe gesagt, machen wir Genogramm. Und dann stellte sich raus, dass die Mutter der Mutter als junge Frau mit dem Fahrrad auf einen unbeschrankten, ist auch schon in der Literatur erschienen, mit unbeschrankten Weg zugefahren ist. Und da kam ein Zug und dann wollte sie rücktreten und da riss die Kette und dann ist sie umgekommen. Die Großmutter. Nicht? Und dieses Kettenrasseln. Und das war dann ganz gut zu behandeln. Ich habe dann gesagt, könnte es das Kettenrasseln sein, das deine Großmutter vielleicht als letztes gehört hat oder dass man damit assoziiert. Mhm. Und dann hat sie erstmal die Behandlung abgebrochen.
Ja, das ist ja auch fit mit
uns. Ich war damals noch ein bisschen naiv.
Ja, aber es ist natürlich auch in der Gesellschaft, in der wir leben, in der wir so nicht so diesen Zugang.
Ganz klar, haben, ja? Ne? Ganz klar. Aber sie kam nach einem Jahr wieder und sagte, es geht ihr gut und das hat ihr sehr geholfen. Mhm. Beispielsweise. Ne? Also heute sind wir da feinfühliger und subtiler und wenn wir glauben, oh, das ist es, dann sagen wir das nicht gleich so.
Naja, und man muss gar nicht mehr unbedingt, das wissen wir ja auch, nicht mehr in die eigentlichen auslösenden Situationen.
Genau.
Ja, also jetzt haben wir schon das Stichwort Scham gehört. Wir haben auch Tabu.
Ja, Tabu ist wieder Scham.
Verdrängung. Das sind jetzt schon so.
Tabu heißt das aktive Schützen der Scham. Nicht? Es darf nicht gewusst werden. Nicht? Auch das Kind darf nicht wissen. Nicht? Also vielleicht nochmal eine ganz krasse Anekdote. Ein Geschichtsprofessor sagte mir, mein Opa, war bei der SS auch in Auschwitz, aber hat nur auf dem Turm gesessen mit dem MG und das Lager bewacht, aber hat nur nach außen geguckt. Er wusste nicht, was im Lager passiert.
Mhm.
Da war ich inzwischen schon so erfahren, dass ich das nicht in Zweifel gezogen habe.
Mhm.
Nicht direkt.
Mhm.
Nicht? Weil das war, da war dieser Geschichtsprofessor, plötzlich in einem kindlichen Zustand. Das kann man auch meinetwegen Dissoziation, wenn das Thema angerührt wird, dann kommt er in einen kindlichen Zustand und glaubt an den Klapperstorch und glaubt Märchen, die man Kindern erzählt, damit die Kinder das aushalten. Und wir haben das natürlich umgangen in der Therapie.
Mhm.
Beispielsweise, ne?
Mhm. So bin ich ans Mikro gekommen. Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken.
Nur zu. Sollte ich vielleicht auch.
Mhm. Ja, jetzt scheint doch die Sonne wieder, wie schön. Ja. Heute wechselt sich das hier wirklich mit dem Regen und der Sonne.
English weather.
Ja, English weather. Gut, jetzt hast du ja hier im Einzugsgebiet von Hamburg und Hannover ja wirklich auch einige große Konzerne.
Wir haben wirklich hochgradig bekannte Firmen und Familien aus ganz Deutschland behandelt.
Mhm.
Auch manchmal Enkel, manchmal Kinder, manchmal zerstrittene Geschwister.
Mhm.
Aber auch eben Manager aus nicht Familienbetrieben.
Mhm. Und wenn du da jetzt nochmal so drauf guckst, schwierig zu fragen, aber auch wahrscheinlich schwierig zu erläutern, die Auswirkungen, also die individuelle Auswirkung natürlich erstmal auf das Selbst, aber dann auch auf das Führungshandeln und das aber dann auseinanderzunehmen mit dem, was auch in der Organisation ist. Oder ne, systemisch da überhaupt eine Ordnung oder ich sag mal eine Klarheit reinzubekommen.
Also die Organisationen lösen diese dadurch entstehenden Probleme natürlich mit dem Peter-Prinzip.
Mhm.
Na, das ist ja eine sehr, sehr destruktive Beschreibung, die natürlich zutrifft. Eine Führungskraft, die in irgendeiner Weise an ihre Grenze stößt, wird ersetzt.
Mhm.
Na, das ist in Organisationen früher oder später so. Und diese, dann kommen manchmal die Leute danach oder die Betroffenen, die dann ersetzt wurden, kommen dann mit einer offenen Wunde quasi zu uns.
Mhm.
Und da geht es dann darum, dass sie sozusagen wieder in die Kraft kommen, um dann zu sehen, was mache ich mit meinem Leben jetzt.
Mhm.
Nicht? Und das ist wahrscheinlich auch das Richtige.
Mhm.
Nicht? Im Interesse einer großen Organisation.
Mhm. Und auf der anderen Seite können natürlich auch viele Mitarbeitende in Organisationen sehr leiden unter
ja, natürlich,
den
ne?
Führungskräften, die da, sage ich mal, ihre
richtig
die Themen nicht aufgearbeitet haben.
Ja, das ist jetzt auch sozusagen eine Behauptung von mir in dem Sinne, dass das auch wieder, wie hast du so schön gesagt, anekdotische Evidenz ist. Ja, also ich glaube, es gibt in Organisationen, wenn es da zu Fehlentwicklungen kommt, ist alles oder hat vieles damit zu tun, dass einzelne Personen dann in Dissoziation geraten und dann nicht mehr so beweglich sind oder was auch immer.
Mhm.
Ja, und es gibt eine Ausnahme, und das ist dann immer in der Familie der Betroffenen entstanden.
Mhm.
Ja, das glaube ich.
Mhm.
Eine Ausnahme, das ist, ich nenne das Syndrom des verlorenen Chefs, wenn jemand die rechte Hand einer Führungskraft war und selber geführt hat und der Chef geht in Ruhestand oder sonst was.
Mhm.
Und dann kommt ein Neuer und wird dem der rechten Hand vor die Nase gesetzt. Und die rechte Hand ist natürlich dann, erwartet dann von dem, dass er da auch so prima behandelt wird wie von seinem Vorgänger.
Mhm.
Der neue Chef sagt, der stört mich. Dann kommt jetzt das machiavellische Prinzip. Am Anfang werden die beseitigt, die noch aus dem alten System sind.
Mhm.
Und dann kommen die Leute hier auch sozusagen völlig erschrocken zu uns und haben nicht verstanden, wieso sie plötzlich beseitigt worden sind.
Oder nehmen das persönlich.
Ja, ne? Mhm. Und natürlich ist es dann so, dass der Neue da erstmal sich selber so etablieren muss. Und manchmal gelingt es dann auch, solchen Patienten zu helfen, dass sie sich mit dem neuen Chef noch vereinbaren. Das ist dann, aber es ist selten.
Ja.
Alles andere, glaube ich, sagen zu können, dass wenn irgendwo jemand als Führungskraft in die Bedrulle kommt und so weiter, hat es mit einem aus seiner Herkunft rührenden systemischen wie auch immer gearteten oder individuellen Trauma zu tun.
Ja, das deckt sich mit meiner anekdotischen Evidenz.
Ja,
und es
okay.
ist so schade, dass, oder ich zumindest setze mich dafür ein, dass wir da in Deutschland mehr Forschung bekommen. Also, weil das ist aus meiner Sicht einfach für alle heilsam, wenn wir da mehr, oder wenn wir einfach offener, genau, Stichwort Offenheit, weil das ist ja überhaupt nicht möglich oder kaum möglich, was du gerade beschrieben hast. Das wird ja sofort als Stigmatisierung angesehen und das bei Führungskräften ja sozusagen noch mehr. Und was ja interessant ist, ist, dass obwohl Top-Führungskräfte viel stärker belastet sind als ihre Mitarbeitenden, dass sie viel seltener Hilfe in Anspruch nehmen. Ist das bei dir auch etwas, was du so sagen kannst? Weil du, dir sind viele Menschen gekommen, die Hilfe gesucht haben.
Also ich habe ja in den großen Kliniken früher auch alles behandelt zwischen kurdischem Zuwandererkind, also erwachsenem kurdischem Zuwandererkind und Landtagsabgeordneten und Ordinarien. Mhm. Ja, das war und Nationalspielern und so. Ne? Mhm. Und ich habe diesen Unterschied, dass die Führungskräfte anders oder mehr belastet sind,
nicht
für mich erkennen können. Mhm. Sondern, ich kann jetzt nicht sagen, vor dem Trauma sind alle gleich. Da sehe ich keine Unterschiede. Ne? Natürlich es gibt da Unterschiede in der Sprache, in der Metaphorik, in den Bildern und so weiter und so weiter, in inneren Bildern und so. Aber wir machen ja eben auch diese Aufstellungsmethode und da war es dann immer sehr eindrücklich, dass wir dann hier in unseren Aufstellungen in den letzten, wie lange machen wir das, im letzten Vierteljahrhundert Menschen zusammengekommen sind aus allen Schichten, aus allen Bereichen und die haben zusammen ihre Vertretungen für andere gemacht mit Hingabe und Feinfühligkeit und Aufmerksamkeit. Das ist schon phänomenal.
Mhm.
Nicht? Und deshalb zu sagen, immer wieder dieses, die Führungskräfte, die haben größere Verantwortung, also haben sie größere Belastung.
Mhm.
Nicht? Eine Mutter, die irgendwie unter prekären Bedingungen Kinder als Alleinerziehende durchbringen muss, das ist, also vor dem Stress sind vielleicht alle gleich.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Ich denke ja auch, man muss immer genau schauen, wer solche Studien macht. Also du sagst, das ist ja schon auch ein wichtiger Aspekt. Vor dem Stress sind alle gleich, ja.
Nein, nun bin ich da habe ich da natürlich auch einen einseitigen Blick, weil mein Angebot ist ja, du kommst hierher, Patient, und wirst gut beschützt, was deine Scham anbelangt. Du kommst hier in die kleine Psychoklinik mit dem schönen Reetdach und wenn einer mitkriegt, dass du hier bist, dann bist du eben in Bad Zwischenahn wegen Rückenaua.
Mhm.
Ja, weil das hier ist eine große orthopädische Klinik daneben und das ist immer eine gute Tarnung.
Mhm.
Nicht? Dadurch sind wir auch attraktiv und wir behandeln eben auch Handwerker, haben Handwerker behandelt, wir haben Lehrer behandelt und Führungskräfte. Und wie gesagt, wir haben auch früher Gleisarbeiter und Arbeitslose und so weiter behandelt. Und den Stress, den die erleiden, da habe ich nie einen Unterschied gesehen.
Ne? Ja, und, danke. Das finde ich jetzt sehr wichtig, muss ich sagen.
Und in diesen großen Kliniken war auch sehr, sehr eindrücklich diese spontane, und natürlich auch in dieser Klinik, diese spontane Solidarität all derer, die dahin mussten.
Mhm.
Die einen gemeinsamen Schampunkt hatten.
Mhm.
Ich muss in die Psychoklinik. Soll keiner erfahren.
Natürlich. Ja.
Mhm. Und dann entsteht daraus schon so ein Zusammenhalt unter den Betroffenen. Das ist kostbar.
Ja, das ist wirklich kostbar. Jetzt hast du eben eine Auswirkung ja sehr, sehr eindrücklich beschrieben, dieses Scheitern oder sogar, wie du sagst, ne, das Familienunternehmen vor die Wand fahren.
Nicht viele, aber natürlich.
Kann eine Äußerung sein.
Ja, ja.
Hast du noch welche, die aus deiner aus deiner Erinnerung, um das nochmal mehr bildhaft zu machen? Weil ich glaube, für uns ist das, die wir da so eher näher dran sind und viel mit zu tun haben, so viel mehr bewusst.
Ja, ja. Also mal was, wo es gut gegangen ist oder
ja,
so.
Ja.
Okay. muss ich ein bisschen nachdenken.
Ja, oder vielleicht auch wie ein nicht so extremer Fall, wie sich jetzt zum Beispiel dass eine Firma zugrunde geht.
Ja, also durchaus. Eine Firma, die nicht klein ist, aber auch nicht so groß ist, dass ganz Deutschland sie kennt, die im Krieg von dem Leiden von Zwangsarbeitern profitiert hat. Mhm. Und wo dann ein jüngerer Bruder des CEO, der auch beteiligt war, dann zu uns in Behandlung kam. Und wir haben dann tatsächlich eine Aufstellung gemacht. Mhm. Und dann wurden da die Vertreter von den Zwangsarbeitern aufgestellt. Und dann mussten dann auch die politischen Repräsentanten, das heißt auch Hitler und Stalin, aufgestellt werden. So, und dann gab es aber ein gutes Bild für den, und der hat nach einem Jahr angerufen, hat gesagt, so, er hat mit seinem großen Bruder gesprochen, die haben da was gemacht und der Firma geht's wieder gut. Mhm. Na, das ist natürlich eine schöne Erfolgsstory, die ich hoffentlich genug anonymisiert habe.
Ja. Also ich fand die jetzt sehr anonym. Ich habe übrigens gerade auch weil das jetzt schon häufiger gekommen ist mit dieser, ich sag mal, historischen Schuld.
Natürlich.
Ich will jetzt gar nicht mal sagen,
genau.
Welche.
Ja, ja.
Und ich habe das erlebt, das ist ja vielleicht auch nochmal so ein Traumaphänomen, was auch schwer erklärbar ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Organisation das Trauma reinszeniert. Also man nennt das ja so. Also das zeigt sich zum Beispiel in einem Fall, den ich kenne, in dem eine Organisation oder ein Unternehmen, ein großes Unternehmen, ich sage jetzt nicht die Branche, weil dann könnte man darauf kommen, eine Führungskraft eingestellt hat, die sich bereichert hat, die dann wieder quasi natürlich entlassen wurde, die nächste Führungskraft, also ausgewechselt wurde, die nächste Führungskraft kommt, tut das Gleiche. Und das Muster wird also nicht durchbrochen. So.
Ja.
Und genau in dem Fall, wo wir dann hingeschaut haben, auch natürlich systemisch mit Aufstellungsarbeit, stellt sich das nämlich heraus, dass sozusagen dieses Bereichern eine historische Schuld in der Firmengeschichte.
Interessant, ja.
Und das ist ja so vergleichbar mit dem, ich habe es jetzt noch abstrakter gemacht, man kann ja das ausfüllen, finde ich. Ja, man kann historische Schuld individuell ausfüllen, man kann auch schauen, welche Muster zeigen sich, und dieses Phänomen, dass sich das so oft zeigt, bis es irgendwie wie entschlüsselt wird. Ne?
Ja, ne? Also wichtig ist für einen Kliniker wie mich, sowas gibt's. Ein solcher Erfolg oder eine solche, ich sag jetzt mal so ein bisschen überzogen, Trouvaille, so ein solches Heureka, wir haben es gefunden, ist auch sehr gefährlich für uns. Nicht? Sondern selbst wenn es plausibel ist und sonst was, für uns ist natürlich viel wichtiger, und wir haben da natürlich auch durch Misserfolge da bitter lernen müssen. Manchmal ist es eben so, dass wir dann auch dass wir beinahe verklagt werden. Nicht? Sozusagen im Sinne des Botenmordes, nicht? Dass wir etwas aufgedeckt haben, weil Miss Marple ist ein gefährliches Vorbild für uns. Nicht? Manchmal muss man sich richtig, richtig doof stellen, damit man kompetent bleibt.
Naja gut, die Haltung lernen wir im Systemischen.
Einverstanden. Damit die Tabus geachtet und gewahrt werden.
Ja.
Nicht? Man tritt dann sozusagen vor das Tabu und sagt, ich warte darauf, bis du das freigibst.
Naja, und letztlich auch ohne es zu werten. Ne? Das ist ja
auch, das ist manchmal schwer. Manchmal geht es natürlich auch an die eigene Ethik. Dann muss man sehen, wie man da rauskommt. Da ist es dann auch manchmal, gibt es, sagen wir mal, kluge und clevere und weise Schachzüge, damit die eigene Ethik nicht strapaziert wird. Das ist alles, also am Anfang, als wir diesen Ansatz hatten und wir dann diese Dinge mit dem Schlüsselbund und der Fahrradkette und so weiter, da war ich natürlich fasziniert davon. von dieser Miss Marple-Tätigkeit.
Ja, okay.
Ja? Ja? Und ich bin da natürlich, wenn man so, oder wir sind dann natürlich als Team auch immer mehr Kommissar Colombo geworden.
Mhm.
Ja, nicht? Das heißt, man verzichtet auf den Triumph.
Mhm, ja.
Der ist eine schwere Bedrohung für den therapeutischen Erfolg.
Mhm.
Man handelt vielleicht unter Umständen nur beiläufig in der Hoffnung, dass das funktioniert. Oder wenn man mit der Aufstellungskunst arbeitet, dann gibt es da eben auch verschiedene abstrakte Aufstellungen, dass man die gute Lösung aufstellt und das Hindernis und das alles unbenannt bleibt. Und manchmal wirkt das.
Ja. Ja, also ich finde, das habe ich natürlich selber auch schon in Aufstellungen erlebt, dass das Ego des Aufstellungsleiters dann vielleicht ja den Prozess selber ein bisschen zu viel abverlangt hat, würde ich jetzt das mal so ganz vorsichtig sagen. Und dass es dann, ja, dass man sich nicht so sehr in die Begleitung oder in die, in dieses Forschen reinbegibt. Das kann passieren. Und dann wird ja die Aufstellungsarbeit selber zu einer Inszenierung. Das wollen wir nicht.
Einverstanden.
jetzt gucke ich auf die Uhr und stell dir vor, wir haben schon fast eine Stunde geredet. Ich möchte doch nochmal auf dieses Generationenthema so ganz kurz zu sprechen kommen und auf das, dass ich da auch nochmal wissen möchte, weil du ja diese unglaubliche Zeitspanne auch überblicken kannst. Hat sich in der Offenheit etwas verändert? Nicht unbedingt bezogen nur auf das Thema Trauma, aber ich sag mal in der Offenheit im Umgang mit psychischer Gesundheit. Also hat sich da was auf den Führungsebenen verändert aus deiner Sicht?
Soweit ich das beurteilen kann, auf den ganz obersten Ebenen null.
Oh.
Nein? Also, und die, wir haben eher Führungskräfte aus Süddeutschland, weil zwischenan liegt weit genug weg.
Ah ja.
Ne? Also die Scham ist unermesslich.
Mhm.
Und wir haben zum Teil mit, verdeckten Namen gearbeitet, ne? Dass sie hierher gekommen sind.
Also die Menschen melden sich hier anonym oder
Nein,
mit einem anderen
Namen? Die fragen erstmal nach, bevor sie ihren Namen nennen. Und wenn sie dann hören, man könnte einen verdeckten Namen bringen und die, da wird nicht mal der Kostenträger belastet, die sind wohlhabend genug, um das selber zu bezahlen. Ja, zum Teil bar. Und wir basteln dann eine schöne Legende, ne? Und die denken sich dann einen anderen Namen aus und nur ich kenne den Klarnamen und so weiter und so weiter.
Mhm. Ne?
Das haben wir gehabt und das wird von uns geachtet und beachtet. Das ist das eine. Während auf der am anderen Ende des Spektrums insbesondere Lehrer manchmal geradezu exhibitionistisch sind. Ne? Die sollen alle wissen, einschließlich der Beihilfe und der Direktor, wie es mir geht.
Mhm.
Ja, denen ist das sehr, sehr wichtig. Das ist dann vielleicht eine andere Kultur. Aber es sind natürlich nicht alle Lehrer. Also das darf man nicht generalisieren. Aber bei denen war das besonders auffällig, dass die das dann sozusagen auch gerne offen haben wollten.
Mhm.
Aber wie gesagt, der unausgesprochene Konsens hier im Haus ist, es kommt nichts nach draußen.
Gut, das ist ja auch
wichtig für alle.
Sonst wäre das kein geschützter Raum und der ist ja das wertvoll. Ich dachte jetzt vor allen Dingen, ich spreche auch im Verlauf der Podcast-Folge auch durchaus mit Geschäftsführerinnen, muss ich jetzt an der Stelle tatsächlich sagen, was sind Frauen? Also bis jetzt hat sich noch kein Mann gemeldet, aber das kann noch kommen. Ich habe tatsächlich da Frauen, die offen als Führungskraft damit umgehen, natürlich in einem, nicht so wie die Lehrer, die du jetzt gerade beschrieben hast, aber in einer reflektierten Art und Weise, ja, also mit ihrer eigenen Traumageschichte und auch mit dem, umgehen damit und letztendlich ja auch im Weg der Heilung. Und damit dann Vorbildfunktion natürlich sind und damit auch eine andere offene Kommunikationskultur befördern. Also über dieses Beispiel muss ich sagen, bin ich jetzt, also dass ich da jemanden gefunden habe, der da so offen drüber redet, da war ich jetzt auch sehr froh.
Ja, wobei meine Linie die ist, dass ich mich auch bei all diesen Lehrern, so gut ich kann, auf die Seite der Schamhaftigkeit
stelle. Ja, natürlich.
Nicht? Da sehe ich meine Funktion drin, dass ich das beschütze bis zum Letzten und rate immer davon ab, das in irgendeiner Weise öffentlich zu machen. Es gibt das ist ewig her, ein Kaufhausdirektor, der Alkoholiker war, der hat dann, aber das war in den 70ern, ja, der hat dann tatsächlich nach der stationären Behandlung seine ganze Führungsetage zusammengerufen und danach auch noch seine ganze Crew, damals war ein Kaufhaus ja noch ein tolles Ding und so, und hat die alle offen informiert, ich bin Alkoholiker, ich habe jetzt was dagegen angefangen und ich werde das durchziehen, nur dass ihr es wisst und damit ihr wisst, jetzt seid ihr wieder hier in Sicherheit. Das war offenbar gut, ne? Und aber das ist nicht, was wir empfehlen. Nein, absolut nicht.
Ich glaube, das hängt sehr davon ab, was es für eine Organisation ist, wie sozusagen die Kultur auch.
Und es war sein Laden.
Er hatte den gegründet.
Ne? Das muss man dazu sagen. Gibt hier einige sehr, sehr bodenständige, auch so, gibt's immer noch so mittelständische Unternehmer, die irgendwie so einen Industriebetrieb haben mit guten Zahlen auf dem Lande und da ist alles in Ordnung und die kommen nach Hause und erzählen erstmal allen, die es wissen wollen, die es nicht wissen wollen, ich bin wegen meiner Burnout in Behandlung gewesen, war gut und jetzt machen wir weiter. Das gibt's. Ne? Aber ich rate niemanden dazu.
Nein, das kann man nicht pauschal raten. Ich habe tatsächlich diese Studie, die ich jetzt gerade eben auch schon mal erwähnt hatte, die empfiehlt, dass man da einen offeneren Umgang pflegt, um einfach dort eine andere Kultur zu befördern und um einfach im Miteinander die Menschlichkeit, also es ist ja das Allermenschlichste, ne? Das vergessen wir dann irgendwie, weil wir es ständig verstecken.
Ja, ja, zur Menschlichkeit gehört die Scham dazu. Und ich finde, das ist eine idealistische Kulturpolitik und da habe ich nichts zu suchen. Da halt ich bin ein Doktor.
Ja, klar. Du bist auch kein Organisationsentwickler.
Ich bin auch kein Organisationsentwickler.
Gut, also ja, was möchtest du denn raten? Also was möchtest du denn raten, ja, für einen heilsameren Umgang?
Ich denke, dass wenn die Psychotherapeuten immer besser werden, können wir mehr heilen. Wir müssen jetzt wahrscheinlich erstmal kräftig lernen, was die akuten Traumabehandlungen in der Ukraine, im Vorderen Orient und natürlich auch überall auf der Welt, dass da bessere Methoden entwickelt werden. Was hier in unserem Gespräch ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist die Bedeutung des Körpers.
Natürlich. Wir haben, das kam am Rande, aber haben nicht.
Das ist das. Ja. Also wir haben, ich würde mal so ganz grob sagen, wir vor 20 Jahren, da war die Aufstellungstechnik schon so ganz gut ausgereift. Und dann sind wir durch eigenes Erleben darauf gekommen, dass eben körperliche Symptome mit körperlichen Ansätzen zu behandeln sind. Also da gibt es auch richtig gute Evidenz oder ist auch vielleicht anekdotische Beobachtung von dem Van der Kolk, der eben sagte, das Erste, was wirklich geholfen hat, war Yoga.
Ah ja.
Na, der hat dann aber auch geschildert, dass Suggestion auch sehr wirksam ist. Das war so der Hype von Prozac. Das war ganz toll, half gut bei Traumata, aber nach einem Jahr half es nicht mehr. Das ist so, nicht? So, das ist so der Placebo-Effekt. Placebo ist etwas Seriöses. Was wir hier machen, ist Placebo. Und all die inzwischen entwickelten Körpermethoden, die sogenannte energetische Psychotherapie,
Somatic Experiencing,
EMDR, das gehört alles dahin und das ist alles hochwirksam und unbedingt erforderlich und hat bei uns in der Klinik schon vor 20 Jahren, da gab es schon die KBT, oder vor 50 Jahren gab es schon die konzentrative Bewegungstherapie, hochwirksam, kostbar und unerlässlich.
Gut, dass du das nochmal sagst. Für mich ist das mittlerweile schon so selbstverständlich, weil ich auch im Coaching nur noch mit körperorientierten Ansätzen. Aber ich meine, natürlich kann ich schlaue, analytische Fragen stellen, aber wir wissen beide, dass wir vielleicht mit den Fragen etwas einkreisen können, aber dass wir dann nicht genau an das, was im Körper gespeichert ist, kommen.
Ne? Ja. Und all die Dinge, die wir hier besprochen haben, wenn wir also sagen, dass zum Beispiel ein transgenerationales Trauma in irgendeiner Weise durch den traumatisierten Elternteil sich einfleischt bei dem Kind und dann bei dem Kind, mag es noch so erfolgreich sein, eine Verwundbarkeit hinterlässt, mhm, und so weiter, wie wir es gut beschrieben haben, mhm, dann ist bei dem Kind immer irgendwas im Körper. Mhm. Und das gehört angegangen und da ist für uns im Augenblick auch tatsächlich das Somatic Experiencing und der Ansatz von Fred Gallo. Mhm. Das sind die Ansätze, mit denen wir hier am liebsten arbeiten. Dann, aber nicht nur. Auch Fellenkreis und.
Ihr macht da ein gutes Spektrum an Traumakompetenz, wie ich nenne.
Danke.
Wo ich sage, ja, das weiß ich dann, also ne, ich brauche ja nur sehen, womit sich jemand beschäftigt, mhm, und ich kann schon zumindest besser einordnen, weil ne, ist da das Wissen dafür da. Mhm. Und du hast das jetzt gerade so wunderbar nochmal zusammengefasst und auf den Punkt gebracht und hast mir jetzt nochmal tatsächlich auch dieses Stichwort mitgegeben, dass ich da auch nochmal nach Gesprächspartnern nochmal ganz genau gucke für das Somatic Experiencing zum Beispiel, ja, oder dass ich da auch, mhm, einfach nochmal mit der Körper auf jeden Fall nochmal mehr auch eintauchen möchte. Mal schauen, was die Zuhörerinnen und Zuhörer nach unserem Gespräch sagen, kommentieren, wünschen oder auch noch für Fragen haben. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ihr mir dazu einfach etwas zurückmeldet. Und ich würde euch in den Shownotes die Quellen auch nochmal verlinken, also den Film, den wir angesprochen haben. Dann hast du das mit dem, du hast auch noch eine Publikation angesprochen, das werden wir gleich dann nochmal im Anschluss zusammenfassen. Mhm. Und ja, jetzt danke ich dir, lieber, mhm, Friedrich, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns da diese Einblicke gegeben hast.
Gern. Ich danke meinerseits auch sehr.
Das war eine neue Folge von Trauma at Work, der Podcast mit Ivana Scharf für werteorientierte Leaderinnen und Leader. Für mehr Einblicke in traumakompetentes Leadership abonniere den Podcast und aktiviere die Glocke. Erledigt? Dann bis zum nächsten Mal.